Seid. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem neuen Semester. Ich vermute mal, Sie kennen mich. Die meisten von Ihnen waren vermutlich bei GAD schon dabei. Wer ist neu hier und war noch nicht im letzten Semester da? Aha. Ah, Sie. Darf ich fragen, was studieren Sie auch Informatik? Was? Games Engineering. Aha, Sie machen das freiwillig. Wunderbar. Okay, also der Inhalt dieser Vorlesung ist diesmal etwas anders als derjenige im letzten Semester. Aber letztendlich dreht sich es hier natürlich auch um Programmieren. Letztes Semester haben wir uns Gedanken gemacht, was für Verfahren gibt es, um irgendwelche Probleme schnellstmöglich und ressourcenschonend zu bewältigen. Da haben wir unsere Toolbox erweitert. Diesmal geht es um zwei andere Themen, auf irgendeine Weise ein bisschen fundamentalere. Das eine ist, angenommen, wir haben irgendein Programm geschrieben, können wir irgendwie sicher sein, dass das Programm auch das tut, was es soll? Ja, das ist das erste Thema, womit wir uns beschäftigen werden, das heißt mit der Korrektheit von Programmen. Und das zweite Thema wird sein, dass wir eine neue Programmiersprache kennenlernen werden, nämlich OCaml. Das ist eine funktionale Programmiersprache. Das dient der Erweiterung Ihres Horizonts, weil vielleicht hatten Sie bisher den Eindruck gewonnen, Informatiker programmieren immer in Java oder möglicherweise in C, aber es gibt sonst keine anderen Programmiersprachen in dieser Welt. Und hier an diesem Beispiel, an diesem Beispiel einer Programmiersprache sollen Sie lernen, dass es durchaus auch noch andere Ansätze gibt, die interessanterweise eine ganz andere Art des Denkens erfordern und zu ganz anderen Problemlösungen führen für dieselben Aufgaben, die wir uns stellen könnten. Und natürlich können Sie sagen, ich bin Java-Programmierer, ich werde niemals OCaml programmieren. Aber auf irgendeine Weise, zumindest nach meinem Idealbild eines Informatikers, ein Informatiker ist relativ in dieser Hinsicht relativ schmerzfrei. In der Anwendung kriegt er alle möglichen Aufgaben, die er sich nicht aussuchen kann, und dann löst er diese Aufgaben einfach. Und typischerweise hat er auch Hilfsmittel zur Verfügung, die er sich nicht immer frei aussuchen kann. In manchen Fällen ist er sogar gezwungen oder ist sie sogar gezwungen, in so schrecklichen Programmiersprachen wie COBOL zu programmieren. Und insofern ist es eine nützliche Fähigkeit für eine Informatikerin und einen Informatiker, einfach sozusagen mal zu sehen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, wie ich Programme organisieren kann, was bieten Programmiersprachen da an. Ja, das wären die beiden Themen. Für das Organisatorische, da werden am Ende der Vorlesung, wird die Fachschaft kommen, um einen Semestersprecher zu wählen. Und außerdem bewegt sie vielleicht, wie sieht es aus mit den Übungsgruppen. Und da kommen meine Leute, die Übungsgruppenleitung machen, die werden auch kurz vor Ende der Vorlesung erscheinen und Ihnen sagen, wie Sie Ihre Gruppen finden. Weil es gibt natürlich Tutorgruppen und es wird auch wieder einen Bonus geben, mit dem Sie möglicherweise Ihr Klausurergebnis verbessern können. Und so viel kann ich schon verraten. Für die Zuteilung, für die Findung der für Sie optimalen, zeitlich und auch sonst optimalen Gruppe wird wieder das Matching-System eingesetzt. Das scheint uns am vernünftigsten. Gibt es jetzt erst nochmal von Ihrer Seite generell Fragen? Nein? Dann schauen wir uns einfach an. Schauen wir uns das erste Thema an, Korrektheit von Programmen. Da fragt man sich natürlich, ist das überhaupt ein Thema? Ja, weil wir denken ja zumindest bis zu einem gewissen Punkt, denkt auch die Welt, wir schreiben unsere Programme und die sind dann schon richtig. Ja, die lösen einfach das Problem und fertig. Und natürlich haben Sie aber selber bereits leidvoll erkannt, dass Programme, die Sie schreiben, und jetzt rede ich Sie an, aber natürlich muss ich mich genauso an der eigenen Nase fassen, auch Programme, die ich schreibe, sind normalerweise falsch. Ja? Dann, der Normalzustand ist nicht das Programm, das korrekt ist und dass das tut, was es tun soll, sondern der Normalfall ist das Programm, was irgendeinen Mist macht. Und das liegt jetzt, da kann man jetzt lange philosophieren, woran das liegt. Unter anderem, weil wir vielleicht schneller denken können als und unsere Hirnwindungen ein wenig anders gestrickt sind, vielleicht runder als die elektrischen Leitungen in einem Prozessor. Und der ist da in dieser Hinsicht etwas pedantisch und folgt nicht unserer Intuition, sondern dem, was wir hingeschrieben haben. Und wir schreiben oft etwas hin, was wir gar nicht meinen. Und wir hoffen, dass der Computer oder sonst wer einfach schon versteht. Und manchmal ist der Tutor gnädig und gibt trotzdem die Punkte, aber der Anwender ist nicht gnädig und der möchte, dass das Programm funktioniert. Jetzt frage ich diejenigen Leute, die etwas verspätet kommen, woran liegt es, dass sie verspätet kommen? Ist die U-Bahn jetzt erst eingetroffen oder so? Dann würde ich Sie wirklich bitten, nächstens eine U-Bahn früher zu nehmen, weil eine Viertelstunde verspätet, wenn die erste Viertelstunde über immer jemand reintröpfelt, das ist unglaublich nervig. Wie bitte? Die hatte Verspätung. Okay. Weil es ist nämlich blöd, wenn ich dann sozusagen gerade dann gleich nochmal anfangen kann. Und ich kann leider nicht noch eine Viertelstunde später anfangen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist eine Viertelstunde früher anfangen. So, ich würde Sie bitten, wenn Sie schon, die können vielleicht nichts dafür, dass die U-Bahn verspätet ist, aber ich würde Sie dann noch bitten, dann leise irgendwie an den Platz zu gehen, weil sonst kommen wir hier überhaupt nicht in die Puschen. So, können Sie jetzt bitte Platz nehmen und bitte mir ermöglichen, dass ich überhaupt anfangen kann. Also herzlich willkommen, auch die zu spät kommenden. Und Sie sehen, U-Bahnen sind in diesem Semester nicht zuverlässiger geworden, sondern eher unzuverlässiger. Ich hoffe mal, dass es kein Softwareproblem ist, sondern dass es irgendwelche Hardwareprobleme sind. Die ist einfach veraltet. Und vielleicht können Sie, da wir leider nicht die Vorlesung noch eine Viertelstunde nach hinten verlegen können, leider ist der Hörsaal nachher belegt, dass Sie vielleicht könnten Sie überlegen, in Zukunft doch noch eine U-Bahn früher zu nehmen, weil man damit rechnen muss, dass die U-Bahn 10 Minuten verspätet ist oder ausfällt. Aber trotzdem herzlich willkommen zu dieser Vorlesung. Ich freue mich, so sieht auch der Hörsaal gleich viel besser aus. Noch einmal, vielleicht auch für die zu spät gekommenen, es gibt in dieser Vorlesung zwei Themen. Einmal beschäftigen wir uns mit der Korrektheit von Programmen und mit dem zweiten mit funktionaler Programmierung. Und Korrektheit, da wollte ich gerade darauf hinweisen, dass Programme normalerweise, dass der Normalzustand, der traurige Normalzustand ist nicht, dass die Programme korrekt sind, sondern der traurige Normalzustand ist, dass die Programme Fehler enthalten. Und wenn die Programme Fehler enthalten, ich hatte versucht, mir Gedanken darüber zu machen, woran das liegt, aber ich glaube, da die Gründe dafür sind so vielfältig, dass ich mir das eher schenke. Die Frage ist nur, was hat das für Auswirkungen? Und die Auswirkungen können marginal sein. Die eine Auswirkung ist, dass man einfach in der Lage ist, ab und zu mal Patches zu releasen und auf diese Weise seinen Usern signalisiert, dass man noch am Leben ist, was natürlich auch ganz nett ist. Aber typischerweise der Anwender ärgert sich, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder man klickt auf irgendeinen Button und anstelle, dass sich ein Fenster öffnet, stürzt das Programm ab. Solche Phänomene treten auf und sind vielleicht ärgerlich, aber es gibt eben auch Anwendungen, bei denen es Fehler viel dramatischere Auswirkungen haben. Zum Beispiel, wenn die Software eingesetzt wird, um technische Geräte zu steuern. Und diese technischen Geräte können irgendwelche kleinen Vehikel auf dem Mars sein, die plötzlich irgendwie stehen bleiben, weil die Software irgendwie einen Fehler hat. Das ist natürlich schlecht, weil man da nicht hinlaufen kann, um das zu reparieren. Oder es könnten Raketen sein, die mitten in der Luft explodieren, weil man irgendwelche fälschlicherweise die Software von einer alten Version der Rakete aufgespielt hat, die mit den neuen Kräften, die auf das Nachfolgemodell der Rakete, die damit nicht zurechtkommen. Zum Beispiel, das war das Ariane 4 Problem. Wo die einfach mitten in der Luft mit in einem großen Spektakel explodierte und mehrere hundert Millionen Euros in Flammen aufgingen. Ja, das gibt aber auch andere Situationen. Denken Sie an eine Flugzeugsteuerung, wenn das Flugzeug plötzlich nicht mehr genau das macht, was wir von ihm erwarten und einfach beschließt, in der Luft in Sinkflug zu gehen oder sonst irgendetwas Schreckliches zu machen, jedenfalls nicht mehr dem Piloten zu gehorchen, dann könnten Menschenleben auf dem Spiel stehen. Das heißt, es gibt Situationen, in denen wir darauf angewiesen sind, dass die Software eben nicht so ungefähr tut, was sie soll, sondern wirklich tut, was sie soll. Und die Frage ist, was können wir da tun? Ja, was können wir da tun? Und natürlich gibt es, wenn ich vorhin gesagt habe, Software enthält eigentlich immer Fehler, dann ist es erstaunlich, dass nicht ständig die Flugzeuge vom Himmel fallen und nicht ständig die Raketen explodieren. Also irgendwie gibt es schon, werden auch gegenwärtig bereits eine Reihe von Techniken eingesetzt, Auswirkungen von Fehlern eingrenzen bzw. Fehler vermeiden. Und deswegen, diese Techniken möchte ich deshalb auch gar nicht kleinreden. Und dazu gehört natürlich einfach so etwas, was man, ich will da vielleicht hier nicht durchstreichen, sondern ich will hier natürlich einfach nur schöne Farben auf die Folien bringen, indem man einfach einen Softwareentwicklungsprozess hat, der nicht ganz so chaotisch ist wie bei dem Lösen von Übungsaufgaben, sondern wo man bestimmte Strategien und Workflows bei der Softwareentwicklung einhält. Da gibt es die Vorlesung Einführung in die Softwaretechnik und ich nehme mal an, dass Sie da einige solche Techniken kennengelernt haben, wie man systematisch Software entwickelt. Und vielleicht an dieser Stelle möchte ich ich habe so das Gefühl, und ich selber bin auch da in Gefahr, manchmal in diese Falle zu tappen, zu denken, da werden ja einfach nur so Larifari-Geschichten erzählt und solche allgemeinen Lebensweisheiten verbraten. Aber die hätte ich mir auch vorher denken können, diese Vorlesung kann ich mir sparen. Das liegt daran, oder den Wert der Themen, die dort behandelt werden, erkennt man erst, wenn man selber versucht hat, ein größeres Softwareprojekt zu stemmen und dabei festgestellt hat, dass wenn man gegen diese Regeln, die man dort versucht zusammenzustellen, verstößt, dass man dann das Softwareprojekt in einen unglaublich tiefen Graben fährt. Wer hat schon mal ein Softwareprojekt durchgeführt? Und wer ist damit schon mal gescheitert? Sie sind damit schon mal gescheitert, Sie sind ehrlich. Okay, das heißt, die anderen sind offensichtlich nicht damit gescheitert. Das spricht entweder für Sie, für Ihre softwaretechnologischen Fähigkeiten, oder dass die Projekte, die Sie gemacht haben, klein waren und Ein-Mann- oder Ein-Frau-Projekte waren und nicht groß mit mehreren Personen. Wenn Sie mehrere Personen koordinieren müssen, gewinnt ein Softwareprojekt andere Dimensionen. Okay, und dann eine von den Techniken, die Sie wahrscheinlich alle beherzigen oder beherzigen sollten, ist natürlich, ein Programm, das niemals gelaufen ist, ist mit Sicherheit falsch. Es muss zumindest auf irgendeiner Eingabe einmal funktioniert haben, andernfalls kann man einem Programm nicht trauen. Und das ist die Sache mit den Testen. Es gibt ja dann so Techniken, dass man sagt, Tests first, dass man überhaupt erst nur, bevor man überhaupt anfängt zu programmieren, erstmal Testfälle sammelt und dann nur so weit programmiert, dass die Testfälle durchgehen. Das ist eine etwas aggressive Vorgehensweise, aber das führt zumindest die Idee, dass man Software testen muss, irgendwie zum Extrem. Das ist natürlich gut, aber testen können Sie nur auf bestimmten Eingaben. Und es gibt Ihnen natürlich keinerlei Garantie, dass es sozusagen für alle Eingaben funktioniert. Und entsteht der Bedarf, dass man möglicherweise für bestimmte kritische Fälle sich entscheidet, dass man sich damit nicht zufrieden gibt, sondern dass man kräftigere, aussagenkräftigere Zusicherungen haben möchte, dass die Software wirklich das tut. Und das wäre dann das Thema der Verifikation. Also die jetzt zu spät gekommenen bitte ich in Zukunft die zwei U-Bahnen vorherzunehmen, denn das ist jetzt schon ein bisschen spät. Ja? Und das stört schon gewaltig, wenn so spät noch Leute in die Vorlesung kommen. Okay. Wenn Sie überprüfen wollen, dass Ihre Software das Richtige tut, dann müssen Sie natürlich zuerst einmal wissen, was heißt es, dass die Software, was ist denn das Richtige überhaupt? Das heißt, Sie müssen sich überhaupt mal Gedanken machen, was soll die Software denn wirklich tun? Und Sie müssen in der Lage sein, das irgendwie hinzuschreiben. Und da gibt es eben ein Hilfsmittel, das zum Beispiel von Java bereits zur Verfügung gestellt wird, und das sind solche Zusicherungen, die man machen kann. Ja, Sie können also Ihr Programm, zum Beispiel dieses Programm hier, mit Zusicherungen garnieren. Das heißt, Sie können irgendwo in Ihren Code solche Statements reinschreiben. So ein Assert. Hat jemand schon mal das Assert benutzt? Okay. Wie viele haben es noch nicht benutzt? Okay. Das heißt 50-50. Hat die Frau Brüggemann-Klein Ihnen erzählt von diesen Asserts? Wie kamen Sie darauf, Asserts zu verwenden? Keiner hat eine? Okay. Also was ist so ein Assert? Also erstmal, was macht dieses Programm hier, was wir hier sehen? Das hat den sinnvollen Namen GGT und das berechnet den GGT. Und jetzt habe ich hier, damit die Sache einfach ist, gibt es hier nicht super tolle Objekte und alle möglichen Methoden, sondern es gibt hier nur eine Klasse und in dieser einen Klasse eine Main-Methode. Und diese Main-Methode wird dann hoffentlich beim Start der Klasse ausgeführt. Und diese Main-Methode hat natürlich hier tolle Kommandozeilenargumente, die ich jetzt hier einfach mal ignoriere. Und stattdessen nehme ich jetzt hier einfach an, es gäbe hier so eine Funktion, so eine Methode read und eine Methode write, mit denen ich mit der Außenwelt kommunizieren kann. Und das read erlaubt mir halt irgendwie eine Zahl einzulesen und das write erlaubt mir irgendwie eine Zahl auszugeben. Ja, das ist also mein Setting hier. Und was macht dieses Programm dann? Es liest zwei Zahlen ein. Okay, das ist jetzt noch nicht so überraschend. und dann das ist dieses A und das B und dann fängt es an zu rechnen. Die Rechnung findet im Wesentlichen hier in dieser While-Schleife statt und solange dann diese Hilfsvariablen x und y verschieden sind, wird die kleinere Zahl von den beiden von der größeren abgezogen. Ja, also wenn x größer als y ist, wird y von x abgezogen und andernfalls umgedreht. Und das wird, okay, das passiert in dieser Schleife. Das passiert so lange, solange x verschieden von y ist. Und zum Schluss wird dieses wird der Wert von x in die Ausgabe geschrieben. Und wer von Ihnen hat schon mal den GGT programmiert? Alle? Wer ist deshalb wer ist überrascht von diesem Programm? Irgendjemand überrascht? Sie sind überrascht? Was ist, überrascht Sie daran? Wie bitte? Sie wissen nicht, was der GGT ist? Ach, Sie können sich nicht so vorstellen, warum man damit den GGT berechnet. Es ist schön, dass Sie fragen, weil dann kann irgendjemand anders, der es weiß, Ihnen das erklären. Da werden wir jetzt mal sehen, ob es jemand anders weiß und erklären kann. Wer könnte das mal erklären kurz? Das haben Sie doch alle schon mal programmiert. Warum funktioniert das überhaupt? Okay, ja. Okay, also Sie versuchten im Prinzip, das steht natürlich in dem Algorithmus auch so drin, aber es war jedenfalls, ich wiederhole es nochmal, damit man hier, es hier irgendwie auf der Aufzeichnung auch hört. Also Sie sagen, also was ist nochmal der GGT? Das ist der größte gemeinsame Teiler von A und B. So, und jetzt fragt man sich, A und B sind riesengroße Zahlen. Das ist, je größer die Zahl, desto schwerer ist es, den gemeinsamen Teiler zu finden. Aber dann ist jetzt die Beobachtung, die Ihr Kommilitone dann halt irgendwie hier noch einmal wiederholt hat, diejenige, wenn ich zum Beispiel eine Zahl habe, 24, das ist das A, und ich habe eine zweite Zahl, das ist 18, das ist das B, und ich suche den größten gemeinsamen Teiler von diesen beiden Zahlen, dann ist der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen das gleiche wie der größte gemeinsame Teiler von der kleineren Zahl und wenn ich die von der größeren die andere abziehe. Und 6. Und jetzt haben Sie gesehen, was habe ich gewonnen? Ich habe ein Problem auf ein anderes zurückgeführt, aber die Zahlen sind kleiner geworden. Und hoffentlich werden die dabei immer kleiner und die werden sehr schnell klein. Und hier in diesem Falle ist dann jetzt, sehen Sie ja schon, 6 ist dann der gemeinsame Teiler. Aber im nächsten Schritt würde dann in der While-Schleife dann die 6 von der 18 abgezogen. Dann hätten wir 6 und 12 und dann würde das 6 nochmal abgezogen und dann hätten wir 6 und 6. Und dann wären die beiden x und y wären dann gleich. Ich würde die While-Schleife verlassen und hätte den größten gemeinsamen Teiler gefunden. Okay? Haben Sie jetzt eine Vorstellung? Aber gut, dass Sie gefragt haben und dass Sie ehrlich sind. Ich meine, das ist besser, wenn es darum geht, dass wir uns fragen, macht denn dieser Algorithmus genau das Richtige? Dann sollten wir auch wirklich sicher sein, zu verstehen, warum er das macht. Und deswegen sollten wir darüber reden. Okay? Gut. Also das haben wir dieses kleine Programm verstanden. Das GGT-Programm hat den einen Vorteil, es ist irgendwie eine kleine, nicht triviale Rechnung und wir brauchen nur Zahlen. Wir brauchen keine komplizierten Datenstrukturen, es kommt trotzdem irgendwas Interessantes dabei raus. Beiläufig gesprochen, wofür braucht man denn GGT-Berechnungen? Kommen die im Leben vor an irgendeiner Stelle? Ja, die kommen vor bei bestimmten kryptografischen Verfahren, die basieren auf GGT-Berechnungen. Da muss man die einsetzen. Also die werde ich jetzt nicht hier erläutern, aber da ist GGT und Erweiterungen davon eine fundamentale Technik, die man anwenden muss. Also es ist ein Algorithmus, der ist zwar schon alt, Euklidischer Algorithmus, geht auf den Herrn Euklid zurück, tausende Jahre alt, ist aber trotzdem auch heute noch eine spannende Sache. Gut, jetzt haben wir also gesehen, dass das ist also irgendein Algorithmus und wir wollen jetzt einfach nur wie kann ich jetzt habe ich hier ein Beispiel einer Zusicherung reingemacht. Diese Zusicherung, hier steht sie nochmal, ist hier. Was hat das für einen Effekt, wenn ich diese Zusicherung da reinschreibe? Was wird passieren? So, jetzt sind wieder diejenigen, das haben ja einige schon verwendet, die können mir das jetzt sagen. Was passiert, wenn ich sowas da reinschreibe? Vor allen Dingen, wie verwende ich die überhaupt? Oder okay, wie man sie verwendet, das sehen Sie hier schon. Ich schreibe dieses Assert hin. Wenn Sie so wollen, das ist einfach nur irgendeine Methode, die bereitgestellt wird vom Java-System. Und in das Argument schreibe ich etwas vom Typ Bool oder Boolean, genauer gesagt. Und das ist irgendwie ein Ausdruck, der liefert True oder False. Und hier habe ich also X ungleich Y reingeschrieben. Was wird passieren? Sie sagen, für dieses Ding da kommt False raus. Okay, das stimmt. Warum?
Weil die Weichschleife so lange geht, bis x und y gleich sind.
Genau. Solange x verschieden von y ist, bleibe ich ja in der Schleife, da komme ich gar nicht hinter, da werde ich die Schleife gar nicht verlassen. Es könnte vielleicht sogar im Extremfall sein, dass es immer verschieden ist, dann bleibe ich immer in der Schleife. Darüber haben wir noch nicht geredet, aber es könnte sein, dass ich die Schleife also nie verlasse, aber dann komme ich auch da hinten an diese Stelle von dem Assert nicht. So, aber wenn ich zu dem Assert komme, dann muss einfach die Schleifenbedingung falsch geworden sein. Das ist unsere Vorstellung, wie Java funktioniert. Und folglich ist dann x gleich y. Und das heißt, diese Bedingung, die dann in diesem Assert drinsteht, wird false. Was passiert dann? Wird daraus eine Folgerung gezogen? Wie bitte, was passiert?
Wenn wir das als Test durchlaufen lassen, würde der abbrechen und sagen, der Test ist fehlgeschlagen.
Also, was heißt, wir als Test, wir kompilieren das und lassen es laufen. Was würde passieren? Und die Antwort ist, es würde gar nichts passieren. Unter normalen Bedingungen werden diese Asserts ignoriert. Ja? Also, das ist ein interessantes Phänomen von diesem Assert, dass bei normaler Kompilierung und normaler Programmausführung wird das einfach ignoriert. Ja, warum habe ich es denn überhaupt hingeschrieben? Weil ich kann sowas wie einen Debug-Mode haben. Ich kann sozusagen, anstelle, dass ich es normal kompiliere, kann ich es kompilieren mit einer speziellen Option, mit dieser Option -EA, das heißt Enable Assertion. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird das Laufzeitsystem diese Assert-Statements überhaupt in Betracht ziehen. Und dann, jetzt kommt sozusagen die Sache, dann wird, wenn ich dieses mit diesem EA kompiliert habe und dann laufen lasse, dann wird man an der Stelle die Bedingung von dem Assert auswerten, wird feststellen, oh, das ist false, und dann wird an der Stelle eine Exception geworfen, genauer gesagt ein Fehler. Ich glaube, es ist ein Fehler, es ist ein Error. Ja? Und den kann man typischerweise, führt dann diese, man könnte, wenn man kühn ist, könnte man auch versuchen, diesen Fehler zu fangen, aber typischerweise fängt man ihn nicht. Und Errors werden typischerweise nicht gefangen und das führt dann zum Programmabbruch. Ja? Aber wir kriegen dann jedenfalls mit, dadurch, dass wir das laufen lassen, kriegen wir die Mitteilung, die Assertion ist verletzt worden. Und wenn, Sie haben sicherlich schon gesehen, in Java zumindest sind Exceptions einerseits lästig, weil die zu einem unerwarteten Programmabbruch führen können, aber andererseits nützlich, weil sie typischerweise Informationen darüber enthalten, an welcher Stelle diese Assertion aufgetreten ist. Und dann können Sie Ihr Programm anschauen und sehen und sich wundern, warum das passiert ist und jedenfalls dann den Fehler versuchen. Also die Lokalisierung des Fehlers wird dadurch ermöglicht und Sie können dann den Fehler beheben, wenn es ein Fehler war. Okay? Also das ist eine nützliche, es empfehle ich, gerade weil in dem Falle, wenn Sie nicht dieses mit dem EA kompilieren, dann haben Sie keinen Overhead, keinen schmerzfrei sozusagen, aber in dem Moment, wo Sie halt wirklich etwas überprüfen wollen, dann können Sie es in dieser speziellen Weise übersetzen und dann kriegen Sie überprüft das Laufzeitsystem, ob dann, wenn Sie an der Stelle vorbeikommen, tatsächlich die Bedingung erfüllt ist. Okay? Da gibt es zwei Dinge, die man hier erwähnen sollte. Und das erste ist, da steht ja einfach nur eine Bedingung. Und diese Bedingung, die ist irgendetwas, irgendein Ausdruck, der einen boolschen Wert zurückliefert. Im Prinzip können Sie da natürlich alles reinschreiben. Sie können jeden beliebigen Methodenaufruf reinschreiben, vorausgesetzt, er liefert einen boolschen Wert zurück. Und dieser Methodenaufruf kann natürlich alles Mögliche machen. Der kann im Prinzip plötzlich dann noch was in einen Pfeil schreiben, der kann irgendwie ein Fenster aufmachen, der kann Ihr Array blitzschnell umsortieren und irgendwas Blödes machen. Das ist alles möglich, aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ja? Im Sinne des Erfinders ist, dass der Test, dass im Prinzip die Semantik des Programms nicht geändert wird durch den Test. Dass da nur eine Beobachtung des aktuellen Programmzustands gemacht wird und nicht eine Veränderung. Ich meine, das hört sich jetzt banal an, ich teste halt einfach irgendwas, aber es ist natürlich nicht banal, eben weil Sie prinzipiell die Möglichkeit natürlich hätten, da den Programmzustand in einer beliebigen Weise zu verändern. Aber das ist extrem schlechter Programmierstil. Ja? Und sonst hätten Sie so etwas wie bei den Physikern, dieser Effekt, das Beobachten, also einem anderen Verhalten, Beobachten eines Zustands führt zu etwa einem anderen Verhalten, als wenn Sie nicht beobachten. Damit schlagen sich die Physiker ja auf der subatomaren Ebene in dieser Quantenebene herum, und das macht ihnen das Leben nicht leicht, und so würden wir dann auch nicht irgendwie sinnvolle Sachen beobachten können. Das heißt auch, hier ist jetzt in diesem Falle natürlich auch nochmal super einfach das Beispiel, weil wir einfach nur zwei Int-Variablen auf Gleichheit überprüfen. Das ist natürlich blitzschnell, dann vergleichen wir das und fertig. Das verändert den Zustand nicht. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssen, Sie haben eine große Datenstruktur, eine Liste, für die Sie irgendeine Eigenschaft garantieren wollen. Dann müssen Sie natürlich irgendwie durch diese Liste durchlaufen, um sie sich überhaupt anzuschauen. Und das erfordert typischerweise einige Implementierungen. Also Sie bräuchten dann eben zum Beispiel irgendwelche Klassen, die in der Lage sind, oder Methoden, die in der Lage sind, über ihre Datenstruktur zerstörungsfrei gewissermaßen drüber zu laufen und sich das alles anzuschauen. Und man könnte sich deshalb vorstellen, und auf dem ersten Übungsblatt haben Sie, glaube ich, die Möglichkeit dazu, auch sowas wie eine Inspektorklasse für eine Datenstruktur zu realisieren, die dann halt so etwas macht. Die ist dann einfach für nichts anderes da, als über die Datenstruktur drüber zu laufen und nachzuschauen, stimmt, ist eine bestimmte Eigenschaft erfüllt oder nicht. Okay? Gibt es dazu erstmal eine Frage? Wenn nicht, dann kommen wir gleich zu den, also ich hoffe, dass das schon bereits, obwohl es die erste Stunde ist, bereits eine nützliche Information für Sie gewesen ist, die Ihnen vielleicht hilft, aber gleich möchte ich gleich dazu noch sagen, diese Methode ist extrem nützlich, aber sie ist kein Allheilmittel, und zwar deshalb, weil es eben das Laufzeitsystem überprüft, ob die Bedingung erfüllt ist. Das ist schön, aber das Laufzeitsystem kann natürlich nur einen Lauf des Programms überprüfen. Und in einer anderen Situation könnte sich das Programm anders verhalten und die Bedingung könnte wieder verletzt sein. Ja, das heißt, in diesem Sinne ist das mit diesen Zusicherungen schön, aber ob die Zusicherung wirklich gilt, können wir hier mit Hilfe des Laufzeitsystems nur feststellen für bestimmte Läufe und nicht, ob sie generell gelten. Ja, also wenn wir generell garantieren wollen, dass eine bestimmte Behauptung immer gilt, dann hilft uns das Laufzeitsystem von Java nicht weiter. Und das heißt, man braucht da generelle Methoden, und diese generellen Methoden sind schon relativ alt. Die gehen unter anderem zurück auf diesen Herrn Floyd, der auch schon eine Weile mittlerweile tot ist, von der Stanford University damals, der hat auch einige, bei den Algorithmen hat er einige hat er einige Beiträge geleistet. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Floyd-Warshall-Algorithmus zum Beispiel. Das ist derselbe Floyd und der immer darauf bestand, dass sein W ohne Punkt geschrieben wird. Warum, kann ich Ihnen allerdings jetzt nicht sagen, warum er diesen Punkt nicht leiden konnte. Okay, dessen Methode werden wir hier im Wesentlichen verwenden und die ist sehr einfach. Also ich würde zumindest sagen, dass sie sehr einfach ist und würde ich Ihnen jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei Stunden vorstellen. Und jetzt, unser Ziel ist natürlich wie immer großartig. Wir würden natürlich gerne unser Java-Programm, 1 Million Zeilen Java-Code würden wir gerne verifizieren und das ist schwierig. Einfach aus mehreren Gründen. Erstens, weil Java unglaublich kompliziert ist und da gibt es unglaublich viele Phänomene und das erfordert dann unglaublich ausgefeilte Modifizierungen und Erweiterungen der ursprünglich sehr einfachen Methode, Vorgehensweise von diesem Herrn Floyd. Und das ist, glaube ich, wenn ich Ihnen da alle Verästelungen vorstellen würde, ich glaube, da würden wir lange brauchen und sie wären, ab einem gewissen Punkt wäre das dann nur noch Technik und Maschinerie und der Erkenntnisgewinn gering und sie würden deshalb eher schreiend davonlaufen. Das heißt, das werden wir uns sparen und wir werden deshalb versuchen, das auf ein Minimum zu reduzieren, um einfach nur eine Idee davon zu kriegen. Und das Minimum ist etwas, was ich hier Mini-Java nenne und das heißt einfach, ich betrachte nur einen ganz kleinen Ausschnitt von Java, der eigentlich nur ein ganz klein wenig hat, um interessant zu sein. Und was das heißt, es gibt keine komplizierten Datenstrukturen, es gibt nur Integers. Es gibt ein bisschen Verzweigung mit Ifs und Whiles. Es gibt keine Vorschleifen und keine Do-While-Schleifen und keine Switches und alle diese Sachen, die das Leben vielleicht interessant machen könnten, gibt es nicht. Es gibt auch keine Methoden, sondern es gibt gewissermaßen nur so etwas, wo keine Methodenaufrufe drin sind, also so etwas wie der Rumpf von Main. Also im Prinzip nehmen wir an, wir haben einfach nur ein Programm, was aus Main besteht. Später werden wir dann schauen, wie wir das um Methodenaufrufe erweitern können. Und dann ist das so, wird das sozusagen ein bisschen interessant. Jetzt suchen Sie irgendetwas? Irgendwie so wie ein, wie das Männlein laufen am Marienplatz. Kommen von links und gehen nach rechts. Okay, also das ist das und an diesem einfachen Ding, da wollen wir das ausprobieren. Und jetzt können Sie sagen, ah, das ist aber langweilig, das ist ja gar nicht mein richtiges Java. Und das ist wahr, das machen wir hier, weil es einfach einfach ist und da kriegen wir die Ideen mit. Aber man kann es aufblustern, damit man richtige Programmiersprachen das machen kann. Und es gibt durchaus relativ große Systeme, die auf diese Weise verifiziert worden sind. Zum Beispiel gibt es irgendwie einen ganzen Betriebssystemskern, der auf diese Weise verifiziert ist und auch sonst Teile von kritischer Software sind auf diese Weise verifiziert worden. Aber wir betrachten hier sozusagen nur die Grundlagen. Und die Idee ist, wir machen das so genau, wir versuchen einfach diese Methode anzuwenden, die wir jetzt gerade mehr oder weniger am Beispiel gesehen haben. Wir nehmen diesen Zusicherungsmechanismus. Weil, was ist gut an dem Zusicherungsmechanismus? Wenn wir irgendwie zeigen wollen, dass das Programm das Richtige tut, müssen wir uns erst einmal im Klaren werden, was das Richtige ist. Und das müssen wir an das Programm dranschreiben. Und dann kann man, wenn man sich erstmal genau gesagt hat, was es heißt, dass das Programm das Richtige tut, dann kann man überhaupt erst darüber nachdenken, ob es tatsächlich der Fall ist oder nicht. Eines von den schrecklichsten, sozusagen noch eine doofe Geschichte, eines von den schrecklichsten Sachen, warum Software irgendwie oft Mist ist und Müll ist, ist, weil die Leute überhaupt nicht genau wissen, was sie wollen und irgendwelche Requirements schreiben, die überhaupt nicht zu erfüllen sind. Oder ja, widersprüchlich sind, dann kann das Programm natürlich auch nie das Richtige tun. Ja, weil entweder erfüllt es das eine Requirement oder das andere Requirement. Ja, also wir können nur erwarten, dass die Software irgendwie richtig ist oder das Richtige macht, wenn wir uns genau im Klaren sind darüber, was das Richtige überhaupt ist. Ja, Und deswegen ist so ein Zusicherungsmechanismus eine nützliche Sache, indem wir uns nämlich im Klaren sein müssen, was wollen wir überhaupt? Und wir machen das jetzt hier nur ein klein bisschen extremer, dass wir nicht am Ende hinschreiben, X ist der GGT, sondern wir schreiben, wir versuchen genau zu verstehen, was das Programm macht und schreiben so eine Zusicherung an jeden einzelnen Programmpunkt. Das heißt, für überall wollen wir wissen, was gilt denn an dieser Stelle? Wenn wir dazu in der Lage sind, haben wir unser Programm schon sehr, sehr gut verstanden. Und wir müssen dann nur noch der Arbeitsaufwand, der dann noch übrig bleibt, ist dann verhältnismäßig klein. Wir werden sozusagen wieder beiseite gesprochen. An jeden Programmpunkt in unserem Programm so eine Zusicherung hinzuschreiben, ist natürlich auch unglaublich mühsam, weil unser Programm nicht so ganz so klein ist. Und dann, deswegen werden wir uns dann noch überlegen, ob wir bestimmte von Sachen wieder weglassen können, um einfach uns Arbeit zu erleichtern und den Rest gewissermaßen automatisch inferieren zu lassen. Ja, da kommen wir dann auch noch dazu. Aber jetzt nehmen wir in der vereinfachten, idealen Welt, wo wir alle Zeit der Welt haben und das tiefste Verständnis unseres eigenen Programms, nehmen wir einfach an, wir könnten überall so eine Zusicherung hinschreiben. Und dann, was uns dann nur noch übrig bleibt, ist zu argumentieren, dass die alle zusammenpassen. Ja, weil jetzt brauche ich da nicht mehr. Die Vorstellung ist, ich brauche da nicht mehr über das gesamte Programm nachzudenken, sondern ich habe hier an diesem Programmpunkt habe ich irgendwie was hingeschrieben und gleich nach dem nächsten Schritt habe ich wieder was hingeschrieben. Also eigentlich müsste ich ja dann nur noch über diesen einen Schritt nachdenken, dass das vorher und nachher irgendwie zusammenpasst. Das wäre die Idee. Auf die Art und Weise reduziere ich das Nachdenken über das Programm als Ganzes, was groß und unübersichtlich ist, auf das Nachdenken über einen einzelnen Schritt im Programm. Ja? Okay? Kann man diese erstmal also als philosophische Idee das irgendwie nachvollziehen? Das ist jetzt bisher nur die philosophische Idee. Wie wir das genau machen, müssen wir jetzt gerade gleich noch sehen. Vielleicht dann noch ein Punkt. Wenn ich jetzt irgendwie da eine Zusicherung, also eine Eigenschaft, die an einem Programmpunkt gilt, wenn ich die da hinschreiben will, wie schreibe ich die denn hin? Und da gibt's natürlich, das muss natürlich so genau wie möglich sein. In irgendeiner Art von Formalismus muss ich die ja hinschreiben können. Und am besten so, dass ich die vielleicht sogar mit einem anderen Programm überprüfen kann. Und da hilft es, wenn man da zurückgreift auf unser Repertoire aus der Mathematik. Wir müssen jetzt Mathematik anwenden. Schaurig. Und wir müssen Formeln hinschreiben. Aber einfache Formeln, hier in dieser Vorlesung sowieso nur einfache Formeln. Aber hier können wir, insofern ist es auch praktisch, weil die können nämlich das anwenden, was sie in DS gelernt haben. Im Prinzip mit diesen Techniken aus DS schreiben wir diese Formeln hin. Und ich bin sicher, Sie haben DS genossen und Sie haben gedacht, ach, jetzt brauche ich wieder so drei Formeln, mit denen die ich beweisen kann. Und andernfalls fühle ich mich nicht wohl. Also hier werden wir ein paar von diesen Formeln gebrauchen und mit denen irgendwie hantieren müssen. Ja? Okay. Und dann, wenn ich jetzt argumentieren will, diese Formel gilt vor dem Schritt und jene Formel gilt nach dem Schritt, dann kann ich sozusagen weiß ich nicht genau, ob ich das kann, aber ich könnte sie jetzt scharf anschauen und sagen, das ist doch selbstverständlich, ja? Und das ist vielleicht auch selbstverständlich, aber es wäre überzeugender, wenn ich Argumente dafür liefern könnte. Und Argumente in irgendeiner, die besten Argumente, die Sie haben können, ist natürlich ein Beweis. Wenn Sie einen mathematischen Beweis angeben, dann kann da keiner daherkommen und sagen, dieses Argument, das gilt für mich nicht, das akzeptiere ich nicht. Ja? Das heißt, wenn Sie das wirklich hieb- und stichfest machen wollen, dann sollten Sie eine mathematische Formeln benutzen und Beweise. Wenn Sie es nicht so hieb- und stichfest machen wollen, sondern nur irgendwie Ihren Projektmanager überzeugen, dann reicht es natürlich, wenn Sie irgendwie was hinschreiben umgangssprachlich als Kommentar und dann einfach argumentieren. Das geht auch in vielen Fällen. Und manchmal ist es das Einzige, was man machen kann, weil das andere zu mühsam ist. Aber natürlich überzeugender ist, wenn Sie einen Beweis hinschreiben. Okay. Und das heißt, wir brauchen jetzt hier Logik. Und da erinnere ich jetzt nochmal an das, wie die Sorte von Logik aussieht, die wir hier brauchen. Die sind nämlich irgendwie sehr einfach. Und ich erinnere daran, das hat wahrscheinlich der Javier Espasa, oder war das der Herr Bungertz, bei dem Sie gelernt haben? Wer hat bei Ihnen DS gemacht? Espasa? Bungertz. Beides, okay. Ich glaube, beides haben das irgendwie mehr oder weniger gut gemacht. Ich vermute auch, die haben darauf hingewiesen, dass die Logik erfunden wurde, als Formalisierung der Rhetorik. Das heißt, man hat versucht zu formalisieren, wie kann ich schlagkräftig meinen politischen Gegner an die Wand argumentieren. Ja? Und dann haben sie eben sowas, solche Schlussregeln, ja, wenn A gilt und aus A B folgt, dann kann ich daraus schließen, dass B auch gilt. Ja, wenn ich so argumentiere dann kann da keiner was dagegen sagen, weil das ist dann irgendwie sozusagen offensichtlich der Fall. Ja? Und deswegen, also Logik wurde erfunden als Formalisierung von rhetorischen Figuren, um ungläubige politische Gegner irgendwie rhetorisch an die Wand zu spielen. Und so müssen wir das auch auffassen. Hier haben wir irgendwie einen ungläubigen Projektmanager, den wir davon überzeugen wollen, dass unser Programm das Richtige tut. Und dann machen wir das mit den stärkstmöglichen rhetorischen Figuren, die wir haben. Und das sind eben Beweise. Okay, also Logik. Diese Formeln, die wir hinschreiben, das sind eben Aussagen, die formalisieren. Hier sind so Beispiele von Aussagen jetzt aus unserer Umgangssprache. Und die dann auf irgendeine Art und Weise formalisiert werden. Also Sie sehen hier, wie so etwas, was da für Ingredienzien wir haben, um sowas zu formalisieren. Wir haben sowas wie Prädikate, die über Eigenschaften reden. Also zum Beispiel ein Mensch zu sein, das ist vielleicht eine Eigenschaft, und sterblich zu sein ist auch so eine Eigenschaft. Und dann hat man, damit kann man dann Aussagen formulieren, wie zum Beispiel das ist hier natürlich jetzt irgendwie ein Mist. Dieses Quad ist keine Aussage, sondern irgendwie ein Artefakt von meinem LaTeX-Input. Also ich kann dann über so etwas wie über Sokrates sagen, dass der eben eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich zum Beispiel, dass er ein Mensch ist. Ja? Und das könnte ich dann eben auf diese Weise hinschreiben. Das Prädikat gilt für das Argument Sokrates. Und das liefert dann ein Wer true oder false. Und in diesem Fall würde ich jetzt mal annehmen, dass es eher true ist. Und dann kann ich natürlich auch mich fragen, gilt dann auch dieses Prädikat für den Herrn Sokrates? Also ist der Herr Sokrates sterblich? Und im Allgemeinen würde ich davon ausgehen, ja, abgesehen davon, dass er ja tot ist, das ist ja schon ein unwiderlegbares Argument dafür, dass er sterblich ist, könnte ich auch eine Regel formalisieren, eine Regel sehe so, hier in diesem Falle sehe die so aus, wenn ein X ein Mensch ist, dann folgt daraus, dass es auch sterblich ist. Und das gilt für alle X. Ja, das ist eine Regel, die kann ich aufstellen und mit Hilfe dieser Regel kann ich Schlüsse ziehen. Also mit dieser Regel kann ich aus der Tatsache, dass Sokrates ein Mensch ist, schließen, unwiderlegbar, dass Sokrates auch sterblich ist, wenn ich diese Regel akzeptiert habe. Okay? Also ich nehme an, das ist jetzt sozusagen nur Erinnerung. Sie sollen jetzt nicht glauben, dass ich jetzt Ihnen hier neue Weisheiten verkünde. Ich glaube auch nicht, dass Sie jetzt die Sterblichkeit von Sokrates jetzt super überrascht. Ja? Aber das ist die Art von Schlüssen, die man mit Logik machen kann. Und also das Schließen, was wir hier, den Trick, den wir hier anwenden, ist, wenn ich irgendwie so eine Aussage habe, die gilt, dass ein Prädikat P gilt für alle X und dann gilt es natürlich auch für ein konkretes X. Das ist das, was man hier anwendet. Und das ist die andere Regel, die man hier anwendet, wenn A B impliziert und das heißt, wenn ich so eine Regel habe und die Voraussetzung der Regel ist erfüllt, dann gilt auch die Folgerung. Ja, das sind so zwei typische Schlussregeln, die man anwendet. Und dann gibt es so etwas, also Logik gibt einem solche Methoden an die Hand, um aus Aussagen, die man schon hat, neue Aussagen abzuleiten, die dann ebenfalls gelten. oder die eine Folgerung sind. Das ist dieses Schließen. Und das andere ist, es gibt auch sowas wie Aussagen, die sind immer wahr. Das nennt man dann auch Tautologien. Hier habe ich Ihnen einige Beispiele oder zwei Beispiele für solche Tautologien hingeschrieben. Also es gilt, oder wir nehmen zumindest immer an, dass entweder A gilt oder nicht A. Das ist natürlich jetzt, weiß ich nicht genau, ob irgendwelche Spezialisten, gibt es jemand, der Mathematiker ist und Logik schon belegt hat? Sie? Dann können Sie sagen, ist das so, dass das immer eine Tautologie ist? Es gibt gewisse Strömungen, es gibt Spielarten von Logik, wo man das nicht unhinterfragt akzeptiert, wo man also annimmt, dass es möglicherweise noch etwas Drittes gibt oder wo man das nicht als ewige Wahrheit interpretieren würde. Aber hier für unsere Zwecke würden wir einfach das als eine ewige Wahrheit auffassen. Das nennen die Leute auch Tertium non datur. Das andere, die andere Aussage ist ein bisschen anders. Das oben ist sozusagen reine Aussagenlogik. Da gibt es nur Aussagen, die mit irgendwelchen und oder und Negationen und sonstigen boolschen Verknüpfungen verknüpft sind. Das ist das eine, aber es gibt, manchmal sprechen wir auch über konkrete Dinge, die zum Beispiel die ganzen Zahlen. Und dann auf den ganzen Zahlen nehmen wir an, dass es da zusätzliche Operatoren und Prädikate gibt. Also zum Beispiel hier, das untere spricht, also hat die verwendet, die Prädikate, die Gleichheit und die Kleinerrelation und die Größerrelation. Und hier nehmen wir dann natürlich an, dass dieses nicht einfach nur irgend so ein komisches Symbol ist, sondern dass tatsächlich die Kleiner- und Größerrelation auf den ganzen Zahlen gemeint ist. Und dann gilt auch für die ganzen Zahlen gilt dann eben, dass jede Zahl eben entweder gleich 0 ist, kleiner 0 ist oder größer 0 ist. Ja? Das ist eine Eigenschaft der ganzen Zahlen und solche Eigenschaften werden wir auch benutzen. Und zwar deshalb, weil wir ganz einfach, also zumindest in unserer, Sie können sich vorstellen, unsere kleine Programmiersprache spricht über Zahlen oder rechnet mit Zahlen und dann müssen wir Eigenschaften von Zahlen hinschreiben können und dann müssen wir natürlich auch benutzen, was wir über die ganzen Zahlen wissen. Ja, deswegen werden wir hier, und nochmal beiseite gesprochen, wenn Sie eine viel kompliziertere Programmiersprache haben, wo Sie meinetwegen Arrays haben oder Listen oder sonst irgendetwas, dann brauchen Sie natürlich auch eine Logik, die über Arrays und Listen und so weiter reden kann. Ja, aber hier einfach, deswegen nur in der Logik werden wir über Zahlen reden können wollen. Okay? Gut, und dann vielleicht noch so etwas anderes, was Sie erinnert an das, was Sie in DS gesehen haben. Dann gibt es eben solche Umformungsregeln und Vereinfachungsregeln auf Formeln, die man ansetzen kann. Zum Beispiel, dass wenn Sie zwei Negationen haben, dass sich die wegheben, was jetzt auch natürlich nur in der klassischen Logik gilt, nicht unbedingt in allen Logiken, aber bei uns nehmen wir mal an, dass das für unsere Zwecke ist, gilt das. Oder dass wenn Sie A und A die Konjunktion bilden, dann können Sie das vereinfachen, das ist das gleiche wie A. Und dann diese Regel hier, wie heißt die eigentlich? Die der Morganschen Regeln. Das sind solche, das haben Sie schon gesehen und das werden wir einfach auch anwenden, weil wir müssen manchmal einfach mit diese Formeln umformen, damit wir besser damit zurechtkommen können. Und dieses hier, wie heißen diese Regeln? Die haben ja auch irgendwie einen Namen und sind irgendwie bekannt. Distributivität von diesen boolschen Operatoren. Und dann gibt es auch noch solche Vereinfachungsregeln. Ich weiß nicht genau, ob die einen genauen Namen haben. Haben die einen Namen? Wie? Absorption. Da kann man auch vereinfachen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese Regeln, haben Sie vielleicht schon gesehen, im Zweifelsfall müssen Sie sich die einfach rekonstruieren. Ja, also unten diese erste Absorptionsregel heißt, wenn A wir fragen uns, was ist A gilt oder A und B gilt? Naja, wenn A gilt, dann gilt schon A. Oder wenn A und B gilt, dann gilt A auf jeden Fall auch. Also wenn das zweite gilt, dann gilt das erste Argument von dem Oder auch und dann kann ich das zweite Argument auch weglassen. Ja? Also insofern kann man sich das intuitiv klar machen, dass das hier kein sinnfreies Ding ist, sondern dass das einfach nur, dass das natürlich ist. Und man könnte diese Umformungsregeln auch beweisen, dass sie korrekt sind. Okay, aber solche Regeln werden wir dann einfach verwenden. Okay? Gut, dann schauen wir uns jetzt, dann haben wir uns jetzt so ein bisschen daran gewöhnt, wie so Formeln aussehen. Und jetzt wollen wir uns nochmal an, gehen wir zu unserer Anwendung zurück. Und also wir wollen ja nicht Formeln machen, nur weil Formeln schön sind, sondern wir wollen die ja benutzen, um damit zu formalisieren, was in unserem Programm der Fall ist. Also schauen wir uns hier nochmal unser Beispielprogramm an, den GGT. Und wir wollen jetzt einfach mal verifizieren, dass der das Richtige macht. Ja, das wäre doch jetzt mal schon mal ein minimales Ziel. Da schauen wir uns einfach an, was wir dazu brauchen, welche Zusicherungen wir brauchen, was wir für Schlüsse machen müssen und so weiter. Okay? Und Sie sehen hier, ich habe jetzt das Programm, das war ursprünglich so ein Programmtext. Jetzt habe ich das ein bisschen anders hingeschrieben. Jetzt habe ich da das als Kontrollflussgraph repräsentiert. So eine grafische Repräsentation erlaubt mir etwas besser, gibt mir einen besseren Überblick über was in dem Programm passiert. Aber der Kontrollflussgraph ist irgendwie in 1:1 Beziehung zu dem ursprünglichen Programm. Ich denke, solche Kontrollflussgraphen haben Sie wahrscheinlich schon öfters gemalt. Und jetzt, also was ist jetzt, wie sieht dieser Kontrollflussgraph aus? Das schauen wir uns nochmal an. Die Regeln, nach denen der gebaut ist. Also es gibt da irgendwie so einen Startknoten und einen Stoppknoten. Die Startknoten ist dieser Entry Point von Main und Stopp sind die Return Points. Und dazwischen haben wir für jede Anweisung im Programm so einen Knoten. Jetzt hier an dieser Stelle, da habe ich jetzt irgendwie mir den Luxus erlaubt, damit das Bild nicht so groß wird, mehrere Anweisungen hintereinander in einen Kasten reinzuschreiben. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen eine Verbiegung der ursprünglichen Dings da. Ich habe mir hier auch erlaubt, gewissermaßen grafisch vier zu unterscheiden, Start und Stopp mit diesen runden Dingern. Da, wo Input und Output passiert, mit so schrägen, mit so Rauten oder mit so Parallelogrammen, wo einfach nur Zuweisungen passieren, das sind so Kästen und Rechtecke und dann diese Rauten für Abfragen. Und dann gibt es immer eine Yes und aus denen gibt es immer ein Yes und ein No-Ding. Okay, und dann jetzt ist die Frage, wo sind, wenn ich jetzt mit diesem Kontrollflussgraphen anschaue, wo sind denn die Programmpunkte? Die Programmpunkte, die sitzen immer zwischen den Stellen, wo irgendwas gerechnet wird. Also das heißt, hier vorne wäre ein Programmpunkt, wenn Sie so wollen, hier. Und dann diesem Block da wäre zum Beispiel ein Programmpunkt, hier wäre ein Programmpunkt, da. Upa, jetzt ist natürlich irgendwie, hat plötzlich mein Stift beschlossen, irgendwelche komischen Krakel zu machen. Also eigentlich an den Kanten. Die Kanten stellen Programmpunkte dar. Und das heißt, wir müssen diese Zusicherungen, die müssen wir an die Kanten schreiben. Okay, jetzt ist die Frage, was schreiben wir an diese Kanten dran? So, das ist jetzt sozusagen unser Punkt, mit dem wir uns jetzt als nächstes rumschlagen wollen. Und müssen wir nachdenken und uns fragen, okay, was soll denn das Programm überhaupt tun? Also irgendwie soll es den größten gemeinsamen Teiler berechnen. Also müssen wir irgendwas hinschreiben, was etwas über die gemeinsamen Teiler irgendwie aussagt. Ja, wir müssen irgendwie beschreiben, was sind denn die Teiler von X und Y und von A und B. Ja, das ist intuitiv gesehen, brauchen wir das. Und wir müssen deshalb erstmal wissen, ein bisschen, was für Eigenschaften gelten denn für Was heißt es, dass etwas ein Teiler ist? Und wie gehen wir mit den Randfällen um? Und ja, was gilt da? Also das Erste, was ich Ihnen da, was wir uns sozusagen, was wir jetzt, ach so, jetzt können Sie sagen, ach, ich interessiere mich überhaupt nicht für diese Teiler. Wieso muss ich mich jetzt mit diesen Teilern beschäftigen? Ist natürlich ein gewisser Schmerz. Und dann kann ich, dann muss man sagen, ja, das ist natürlich jetzt doof, aber andererseits, wir haben ein Programm, das tut irgendetwas. Und dann müssen wir uns natürlich darauf einlassen, was es tut. Und dann müssen wir uns damit beschäftigen, was es tut. Und nur dann können wir sagen, können wir darüber nachdenken, dass es auch wirklich das tut. Also es ist leider eine, das ist eines von diesen ärgerlichen Dingen. Wenn ein Anwender kommt von uns und dass wir ihm seine Probleme lösen, dann müssen wir uns ein Stück weit auf die Anwendung einlassen. Sonst können wir nicht wirklich gute Programme schreiben. Deswegen müssen wir uns jetzt leider auf diese Anwendung mit diesem GGT einlassen und uns überlegen, was gilt da oder was ist ein GGT überhaupt, was ist ein Teiler überhaupt. Aber das ist relativ wenig. Ich nehme an, Sie haben das schon mal gesehen und deswegen können wir das relativ schnell auch erledigen. Ja, das heißt, wir setzen uns jetzt auseinander mit unserer Anwendungsdomäne. Okay, was ist also Teiler? Was ist ein Teiler? Also die Leute schreiben manchmal da so einen senkrechten Strich, D teilt X. Was heißt das? Naja, das heißt, dass es irgendeine ganze Zahl Z gibt, sodass D mal Z X ist. Okay, das hätten Sie jetzt auch gedacht. Und jetzt ist ein spezieller Fall ist natürlich die Situation, was passiert, wenn... wenn x, jetzt ist die Frage, was ist dann der größte gemeinsame Teiler? Und dazu erstmal der Fall, wo x oder y 0 ist. Ja, das wäre also also wenn Sie jetzt für x 0 einsetzen und Sie fragen sich, welche Zahl d für welche gibt es da eine ganze Zahl Z, sodass 0 rauskommt, dann gibt es natürlich für jedes D irgendwie ein Z, das 0 rauskommt, nämlich D mal 0 ist 0. Also ist jede Zahl nach dieser Definition ein Teiler von 0. Es ist natürlich jetzt schlecht, wenn ich den größten Teiler haben möchte von 0. Und deswegen setzen wir in diesem Falle wenn also x oder y gleich 0 ist, dann sagen wir einfach, der GGT ist dann 0. Ja? Und in anderen Fällen, wenn x und y wenn eines verschieden von 0 ist, dann nehmen wir einfach die größte Zahl. Die größte Zahl, die sowohl x wie y teilt. Ja? Und was ist dann insbesondere der GGT von 0 und 15? Also jede Zahl teilt 0. Aber nur die größte Zahl, die auch noch 15 teilt, ist natürlich 15. Der GGT von 0 und 15 wäre dann 15. Okay? Gut. Und was ist dann der GGT von sagen wir, 5 und 15? Das ist die größte Zahl, die 5 teilt und 15 teilt. Naja, die größte Zahl, die 5 teilt, ist 5 und 5 teilt auch 15. Damit ist dann der GGT von 15 und 5, 5. Und dann gilt, also das Erste, was wir uns jetzt sammeln, ist so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die für den GGT gelten. Und die werden wir im Wesentlichen gebrauchen. Die erste Beobachtung ist, dass der GGT von x und x, der GGT von x und x, ist nicht x, sondern der Betrag von x. Weil was ist der GGT von minus 5 und minus 5? Naja, das ist die größte Zahl, die, die sowohl minus 5 teilt, wie auch minus 5 teilt. Und die größte Zahl, die minus 5 teilt, ist halt plus 5. Weil plus 5 mal minus 1 ist minus 5. Ja? Also die, deswegen ist der GGT von x und x der Betrag von x. Und der GGT von 0 und x ist deshalb, im Beispiel haben wir gesehen, da hatte ich das Beispiel, hatte ich Ihnen gezeigt, den GGT von 0 und 15, das war 15, aber der GGT von 0 und minus 15 ist dann halt auch 15. Deswegen ist das dann auch der Betrag von x. Das heißt, in diesen beiden Fällen können wir den GGT direkt angeben. Und in allen anderen Fällen benutzen wir jetzt dieses hier, was wir vorhin, als wir darüber nachgedacht hatten, warum unser tolles Programm überhaupt irgendwie das Richtige berechnet, da hatten Sie darauf hingewiesen, dass der GGT von x und y das gleiche ist wie der GGT von x und y minus x. Wenn ich also eine von dem anderen abziehe, ändere ich den GGT nicht. Und das kann man sich dann irgendwie vorstellen, wenn ich überhaupt irgendeinen Teiler von x habe und irgendeinen Teiler von y minus x, wenn ich ein d habe, was das x teilt und das y minus x, dann teilt das d auch die Summe von den beiden und das ist dann gerade y. Also dann habe ich auch einen Teiler von dem y gefunden. Und umgekehrt, wenn ich einen Teiler von dem y habe und von dem x, dann kriege ich auch daraus einen Teiler von dem y minus x. Und das heißt, die gemeinsamen Teiler ändern sich, die Menge aller gemeinsamen Teiler ändern sich nicht, wenn ich da das x von dem y abziehe oder das y von dem x abziehe. Und wenn sich die Menge der Teiler nicht ändert, dann ist auch unter diesen, dann ändert sich auch nicht der größte Teiler unter diesen. Ja, deswegen gelten diese Beziehungen. Okay? Gut, das war jetzt alles, was wir über den GGT wissen müssen und über Teiler und mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist jetzt unser Anwendungswissen, das wir jetzt benutzen, um das Programm zu verstehen. Jetzt fragen wir uns, können wir damit, reicht das oder wie gehen wir jetzt damit weiter um? Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es Fragen hierzu? Ja. Wo? GGT von 30 und 5. Sie wollen dann von der 5 die 30 abziehen, dann haben Sie den GGT von 30 und minus 25. Und was ist das? Stimmt's? Das Vorzeichen spielt irgendwie keine besondere Rolle. Ja, wenn minus 5 ein Teiler ist, dann ist natürlich 5 auch ein Teiler und deswegen können Sie immer bei dem größten Teiler, da 5 immer größer ist als minus 5, ist der GGT 0 oder was Positives. Okay, so jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem kleinen Kontrollflussgrafen und jetzt fängt unsere ganze Genialität an. Wir müssen uns jetzt sozusagen anschauen, was passiert, was wissen wir über die Programm, über A, B und X, wenn irgendein Programmpunkt erreicht ist. Schauen wir uns blitzschnell hier nochmal dieses. So, ich habe dann, da hinten habe ich das hingeschrieben auf Folien, aber wir können uns das ja so versuchen zu überlegen. Was gilt hier? Was wissen wir da? Nix. Ja, wir wissen nichts, weil wir wissen nicht, welchen Wert X hat, wir wissen nicht, welchen Wert A hat. Wir wissen nichts über die Beziehung. Ja? Also an dieser Stelle wissen wir noch nichts. Und das heißt, was können wir als Formel hinschreiben? Als Formel können wir hier im Prinzip nichts anderes hinschreiben als true. Ja, true ist sicherlich etwas, was gilt, weil es immer gilt. Ja? Also mehr können wir über diesen Zustand gar nicht sagen. So, jetzt ist dann die Frage, was wissen wir nachdem wir irgendwie einen Wert für das A gelesen haben, Was wissen wir dann über den Wert von A? Auch nichts, weil es wird ja irgendwas gelesen. Ja? Wir haben keine besondere Ahnung, was dann gilt. Aber dann wird dieser Wert von A auch in das X reingeschrieben. Was wissen wir dann? Ja, also an dieser Stelle da dazwischen, da wissen wir zumindest, dass dieses X den gleichen Wert enthält wie A. Okay, kann man das einsehen? Und an dieser Stelle hier wissen wir, dass Y den gleichen Wert wie B hat. Okay, das wissen wir. Und was wissen wir noch? X hat den gleichen Wert wie A und Y hat den gleichen Wert wie B. Naja, wenn sie den gleichen Wert haben, also sagen wir mal so, das hier an dieser Stelle hat X und Y den gleichen Wert wie A und B. Aber dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir an diesem Punkt hier, den ich hier so markiert habe, da komme ich von zwei Seiten hin. Einmal, wenn ich den das erste Mal besuche, da hat X den Wert A und Y den Wert B. Und dann, wenn ich sozusagen aus der Schleife einmal zurückkomme, dann ist entweder X oder Y ist dann kleiner geworden. X hat dann nicht mehr den Wert von, möglicherweise nicht mehr den Wert von A und Y hat möglicherweise auch nicht mehr den Wert von B. Kann ich trotzdem irgendetwas sagen? Ist irgendetwas gleich geblieben? Irgendeine Eigenschaft? Okay, das heißt, an diese Stelle würden wir eigentlich schreiben wollen, oder das wäre schön, wenn das gelten würde, dass der GGT von X und Y gleich dem GGT von A und B ist. Das wäre sozusagen schön. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, aber wir würden jedenfalls, wäre schon hilfreich. Okay, gut. Und jetzt das Gleiche. Jetzt gehen wir mal sozusagen weiter, hier habe ich Ihnen das versucht, diese Argumentationen, die wir jetzt bisher gerade so an dem Kontrollflussgraphen gemacht haben, die stehen hier jetzt sozusagen noch einmal da, damit Sie sehen, wir haben tatsächlich blitzschnell erfunden, was auf den Folien hier schon auch vermutet worden ist. Nach der Zuweisung an das X wissen wir zumindest, dass a gleich x ist. Und vor dem Betreten der Schleife, da wären wir froh, wenn es gelten würde, dass der GGT von a und b gleich dem GGT von x und y ist. Ja, das erste Mal, das erste Mal, wenn ich an diese Stelle hinkomme, bevor ich die Bedingung der Schleife auswerte, war x gleich A und Y gleich B, da ist der GGT offensichtlich das gleiche. Und dann haben wir im Schleifenrumpf haben wir irgendwie X und Y verändert. Und dabei hoffen wir, haben wir die Veränderung so vorgenommen, dass der GGT erhalten bleibt. Und deswegen ist das Einzige, was wir in diesem Programmpunkt gerne hätten und hoffentlich auch dann beweisen können, dass es gilt, dass der GGT sich nicht geändert hat. Das heißt, der GGT von A und B ist gleich dem GGT von X und Y. Okay? Und dann am Programmende, das können wir uns auch nochmal anschauen, was gilt am Programmende hier? Da verlassen wir die Schleife. Das heißt, wir sind vor der Schleife gewesen, da war der GGT von X und Y gleich dem GGT von A und B. Und dann verlassen wir die Schleife, was gilt dann zusätzlich auch noch? Nein, dann gilt zusätzlich noch, dass x gleich y ist. Ja? Und daraus können wir dann schließen. Also das ist zumindest das, was wir direkt aus dem Programm ablesen können. Ja? Also hier an dieser Stelle haben wir einfach GGT von a und b ist gleich GGT von x und y und zusätzlich x gleich y. Ja, weil wir die Schleife verlassen haben. Und jetzt kommt unser geniales Mathematiker- und Informatikerverständnis. Aha, wenn x gleich y ist, dann ist der GGT von x und y gleich dem Betrag von x. Und das heißt, wir schreiben, wenn wir x schreiben, dann hoffen wir, dass da irgendwie, das ist, dann sehen wir natürlich hier auch, dass das, wenn wir hier x schreiben, dass wir nur dann, der Algorithmus korrekt ist, wenn das x positiv ist. Ja, an dieser Stelle. Ansonsten würden wir nicht das Richtige ausgeben. Aber jedenfalls diese Aussage hier, wenn x, das heißt, wir haben sowieso implizit angenommen, dass a und b positiv ist, dann funktioniert die Sache gut. Wenn a und b, wenn eines von denen negativ ist, ist es nicht so ganz klar, was dann passiert. Ja? Aber zumindest die Aussage, die wir hier sehen, oder die wir direkt, oder die wir vermuten, dass sie an dieser Stelle hier gilt, ist eben, dass der GGT von A und B gleich dem von X und Y ist und zusätzlich X gleich Y gilt. Ja? Das wäre die Situation, die wir da haben, und das ist diese Eigenschaft, die ich hier mit, also diese eine hatte ich hier A genannt und die andere hier am Programmende ist B. Und das ist jetzt unsere Intuition über das Programm, was wir irgendwie aus dem Programmtext mit unserem Verständnis ablesen können. Und jetzt müssen wir uns sozusagen nur noch überlegen, können wir auch beweisen, dass tatsächlich da an diesem Punkt am Anfang der Schleife diese Eigenschaft A gilt und am Ende der Schleife die Eigenschaft B. Das mit dieser Frage, also an diesem Punkt höre ich jetzt hier mit der Vorlesung auf, und jetzt sind da der Stefan und der Ralf da, und die können euch gerade noch ein klein wenig über das Tutorium sagen, und dann kommt da nachher vermutlich noch jemand von der Fachschaft. Ist sie schon da?
Ja.
Aha, das heißt, das geht schnell und dann seid ihr, ist das für euch. Also erstmal für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht die Aufzeichnung, die geht gar nicht weg.